Willkommen zur Ausgabe 394 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine wunderbare Partnerin Jutta, mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber der verschmitzt grinsende Michael, mein Mann.
Ja, und heute haben wir wieder ein pickepackes volles Paket mit News für euch. Und da steigen wir gleich mit ein. Ich habe ein bisschen Halskratzen. Ich musste mich vorhin im Treppenhaus ein bisschen rumschreien. Wir hatten mal wieder so Hausierer im Haus. Das war ein bisschen. Und Jutta hat währenddessen geschlafen. Ist wahrscheinlich ganz unsanft aus dem Bett geholt worden sozusagen oder aus dem Schlaf.
Ja gut, ich hatte zum Glück schon irgendwie mitgekriegt, dass du zur Tür gegangen bist und war nicht völlig aus dem Tiefschlaf gerissen, aber ich war schon ein wenig erschrocken, als du auf einmal so laut gebrüllt hast.
Ja,
aber der Typ wollte halt einfach nicht das Treppenhaus verlassen.
Ja, das war diese übliche Stromdrückerbande mal wieder, ja, die ist hier relativ üblich in Bonn. Und die sind sehr penetrant immer. Und ich habe beim letzten Mal, als ich hier jemanden rausgeschmissen habe, wollte der auch nicht gehen. Da habe ich mir gedacht, wie kann man das ändern? Ich versuch's einfach mal mit richtig, richtig laut werden, ja. Und das hat tatsächlich auch genützt, ja. Also zumindest kam, und ein Vorteil war auch noch, dass die ganzen Nachbarn auch noch rauskamen, mitgemacht haben.
Ja, also ich glaube, das war der größere Vorteil von der ganzen Chose. Ich glaube, einfach nur laut werden hilft bei denen nicht
ja,
wirklich.
Ja doch, die sind schon deutlich zurückgewichen dann, als ich irgendwie so mal ein bisschen organiger sozusagen wurde. Und die lassen sich ja auch da nicht abschrecken normalerweise. Das ist ja ganz furchtbar. Ne?
Also
ja. Im letzten Mal habe ich unten 10 Minuten stehen müssen, bis der endlich weggegangen ist. Ja, also das war wirklich, gut. Auf jeden Fall, wir sind hier im Brettspielkosmos. Da müssen wir uns mit so einer Quatsch nicht beschäftigen. Nur so ein bisschen, was heute so passiert ist bei uns. Ja, haben wir irgendwelchen Loot gekriegt letzte Woche? Glaube nicht, oder?
Letzte Woche. Ich habe keinen Loot gekriegt und ich glaube, du hast auch keinen Loot gekriegt.
Ich hatte eine stressige Woche auf der Arbeit. Ich habe viel zu tun gehabt, deswegen war gar keine Zeit für Loot. Aber wir werden heute Abend noch einen kleinen Brettspielabend machen, diesmal leider nur zwischen uns beiden.
Ja, das haben wir so entschieden, dass wir das jetzt mal zu zweit machen, weil es war sowieso nur eine, die sich angemeldet hatte und uns geht es beiden nicht so super gut.
Unsere Brettspielgruppe ist im Moment so ein bisschen alle Winde zerstreut.
Ja.
Die sind alle im Urlaub oder so und dann ist das alles ein bisschen schwierig.
Ja, und dann haben wir ja noch diese wunderbare Herausforderung mit der Nordbrücke, wo jetzt die eine nicht weiß, wie sie denn überhaupt zu uns kommen soll. Ja.
Egal, wo ihr wahrscheinlich seid in Deutschland, das habt ihr mit Sicherheit in den Nachrichten gehört, dass die Bonner Nordbrücke gesperrt ist und damit quasi, dass der eine Teil des Rheinlands wesentlich von dem anderen Teil des Rheinlands abgekapselt ist im Moment. Und das war total krass, weil ich bin das ist ja gestern passiert, ja.
Nee, vorgestern.
Vorgestern ist das passiert und ich bin morgens noch drüber gefahren über die Nordbrücke.
Ja, so um 10.
Um 10 oder so, ja. Und dann war ich dann zurück, so um 11. Ja, ich habe nur was erledigt, dann kam ich wieder zurück und dann guckte ich so auf meine News und dann stand da plötzlich bei Spiegel Online, ja, die Nordbrücke wird überraschend gesperrt. Da habe ich gedacht, oh, na gut, na zum Glück ist sie nicht eingestürzt, während ich drüber gefahren bin vorhin. Und das ist tatsächlich hier so in Bonn so ein Ding. Das ist nicht die erste Brücke in Bonn, wo irgendwelche Leute mal drunter gucken und sagen, oh, 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 oh. Oh, oh.
Ja, was heißt hier in Bonn? Das ist ja, ich glaube, in Nordrhein-Westfalen ein ganz dickes Ding, aber auch deutschlandweit wurden ja offensichtlich die Reparatur- und Restaurationsarbeiten an Brücken irgendwie immer ganz hinten angestellt, weil zu wenig Budget oder so. Und jetzt haben wir ja so deutschlandweit dieses Problem, dass Brücken und auch Straßen und Autobahnen irgendwie in keinem besonders guten Zustand sind. Wir haben jetzt halt nur das Problem, dass wir von dieser Brücke halt ziemlich abhängig sind.
Ja, weil wir haben Family auf der anderen Seite der Brücke, auf der anderen Seite des Flusses.
Ja.
Und ich sag mal so, der Rhein ist nicht wie die Berliner Spree, das ist ein richtiger Fluss. Der ist ganz schön breit. Und es gibt ja im Moment halt nur zwei Brücken.
Ja, und eine Fährverbindung, wenn man so ein bisschen weiter den Rhein rauf geht, dann gibt es da noch eine Fährverbindung. Aber selbst die war überlastet.
Ja, und die haben jetzt auch tatsächlich ihre Zeiten ausgeweitet und haben noch eine zweite Fähre eingesetzt. Aber können ja auch immer nur so 10 Autos rüber transportieren. Das ist ja überhaupt kein...
Das skaliert nicht wirklich.
Ja, über diese Nordbrücke sind am Tag 100.000 Autos gefahren.
Ja, und es war schon irgendwie kritisch, als sie gesagt haben, so die E7,5 Tonner und schwerer dürfen nicht mehr drüber. Da hatten wir schon hier erhöhtes Aufkommen mit so LKWs, die sich dann durch Straßen, die nicht für LKWs gemacht sind, durchgequetscht haben. Aber jetzt ist halt richtig
Ja, und da muss man noch sagen, die Bonner Innenstadt, da wo die andere Brücke ist, ja, die ist echt ganz schön eng. Und da, wir haben heute Mittag, waren wir in der Stadt und haben schön miterleben dürfen, wie so die Schwerlast-LKWs sich dann durch diese engen Gässchen da
Ja, besonders wenn da noch so ein DHL-Paketbote meint, oh, ich kann ja mal eben so ein bisschen nonchalant am Seitenstreifen stehen bleiben, dann kommt der LKW halt nicht mehr durch. Dann ist der ganze Verkehr blockiert, bis der DHL-Bote weg ist.
Ja, und das Problem ist auch noch, dass wenn man zur dritten Brücke möchte, die im Süden von Bonn ist, da muss man durch diese Innenstadt durch. Und
das war halt durch die ganze Stadt durch. Juhu.
Also, das ist der Verkehr in Bonn ist leider sehr, sehr stark gewachsen in den letzten 50 Jahren. Und das hing auch damit zusammen, dass halt dass Bonn, bevor es irgendwie Bundeshauptstadt wurde, halt so ein ganz kleines Dörfchen war. Und dann wurde es irgendwie Hauptstadt der BRD damals und dann ist es halt gewachsen wie blöde. Und an der Stelle haben sie halt ein paar verkehrstechnische Fehler gemacht und haben solche, ja, One-Point-Failures gebaut. Also bestimmte Wege wie von Bonn-Innenstadt nach Bad Godesberg zum Beispiel, gibt es halt nur eine Straße im Wesentlichen dahin. Und wenn die halt zu ist, dann kommt auch keiner mehr auf die dritte Brücke, ja.
Ja, also im Grunde genommen hat man keine Ausweich- und Umfahrungsoption irgendwo geschaffen.
Genau, und das wurde dann auch in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr wirklich behoben. Ja, weil dann waren halt
Häuser im Weg und das hätte ja Stress gegeben.
Und so weiter. Also das ist halt alles sehr schwierig und das Ganze verschärft das jetzt halt nochmal ganz krass.
Ja, so, und ihr glaubt jetzt, wir hätten überhaupt gar keine Brettspiel-News, weil wir hier über
alles mögliche andere
reden. Aber wir haben tatsächlich Brettspiel-News. Aber bevor wir da einsteigen, komme ich mit meinem obligatorischen Werbehinweis um die Ecke. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
Gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal tatsächlich mit den News an.
Ja, bitte.
Unsere erste News ist eine Neuankündigung von Portal Games und zwar, die haben angekündigt RoboRun. Für den Herbst auf der UKGE gab es schon ein Demo zu sehen davon und das ist ein kooperatives Spiel für zwei Spieler und da müssen wir ja als Roboter einer tödlichen Fabrik entkommen. Das hört sich irgendwie für mich an wie Roborally, nur nicht...
Für zwei Spieler halt, ne?
Ja, nee, aber Roborally ist ja highly competitive, das ist ja, da kommt es ja drauf an, andere Leute auf das Laufband in den Ofen zu schubsen und so, ja. Sieht ganz cool aus. Das Ganze ist für, wie gesagt, zwei Spieler, dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten ab 10 Jahren, also eher so Familienspielgeschichte und kommt im Herbst, also zu Spiel wird es das verfügbar sein. Also bei Portal Games wahrscheinlich auch wird das so eine der Neuheiten sein im Herbst von Portal Games.
Ja, sehr schön.
Und dann gibt es ein bisschen Ärger um, ich weiß gar nicht, wie das ausgeschrieben wird, Alive.
Alive
von Skellig Games.
Ein Leben würde ich es übersetzen, oder?
Ja, also auf jeden Fall, Alive ist jetzt auf GameFound verfügbar und das Ganze hat 300 Karten und es kam wohl irgendwie raus, dass das Titelbild, also das Coverbild, ist von einem Künstler gemacht und alles, was Interior Art ist, also insbesondere die Illustrationen der Karten, sind mit AI gemacht und das hat einigen Leuten natürlich dann nicht sehr gefallen, ja. Und es gab da auch ein bisschen, also es gab da nicht nur, gab es dann Ärger im GameFound-Forum dazu, ja, sondern es gab auch dann eine Antwort von Skellig Games. Und Skellig Games hat im Prinzip gesagt, dass jede Illustration von jeder Karte zwischen 50 und 200 Euro kosten würde. Und das würde dann bedeuten, dass sie irgendwas zwischen 15.000 und 60.000 Euro ausgeben müssten für das Card-Art. Und bei einem Print-Run von 2.000 Spielen, was so der Standard ist für so einen kleinen Publisher, dann würde das ein Mehrkosten pro Spiel, pro verkauftem Spiel von 7,50 Euro bis 30 Euro bedeuten. Und das kann man halt nicht auf den Preis aufschlagen. Und das ist natürlich nicht machbar.
Ja. Ist denn der Shitstorm primär gewesen, weil es halt AI ist? Ja. Oder weil sie es nicht offen kommuniziert haben?
Weil es AI ist.
Okay.
Auf diese Antwort von Skellig gab es dann auch so ein paar andere Antworten. Ich hab mal eine rausgesucht hier. Die finde ich sehr treffend, ja. Euer Spiel braucht keine 300 einzigartigen Kartenillustrationen. Ja? Ihr möchtet gerne 300 einzigartige Kartenillustrationen haben. Brauchen tut man die nicht. Dann hat es natürlich einen Punkt irgendwie, ja. Das ist hier, der schreibt dann auch hier: This is a choice you made intentionally.
Ja, wobei andererseits, wenn ich mir so die Spieler-Kollegen so angucke, sind wir ja schon alle immer relativ hyped, wenn es da viele unterschiedliche Bilder gibt,
klar,
die cool aussehen. Sieht, ne?
Besser aus.
Aber,
aber ich sag mal, Skellig hat ja auch nicht gerade den Ruf, irgendwie die absolut genial gut aussehendsten Spiele zu machen. Also ich erinnere nur an Norseman, wo das Cover mit dem Innengrafikkonzept absolut nichts zu tun hatte. Ja, und man irgendwie auch mal Weihnachten eine Chance hat liegen lassen, weil das Cover-Artwork von Norseman ist so genial gut, das hätte man, dieses Design hätte man auch innen benutzen können. Ja? Also dieses großflächig weiß mit intensiven Farben und so und mit diesem Fingerfarbaspekt und sowas hat man aber nicht gemacht. Innen drin sieht es total langweilig aus.
Ja, wobei wir ja auch schon gelernt haben, dass dieses großflächige Weiß viele Gegner hat, sagen
das
wir
stimmt.
mal so.
Ja, bei wie hieß dieses Spiel nochmal?
Beyond the Sun,
genau, wo Leute gesagt haben, das würde aussehen wie ein Prototypen. Das ist doch Quatsch, finde ich, ja. Beyond the Sun sieht echt gut aus.
Hm? Ich weiß auch nicht, was die Leute sich da denken. Ich fand auch, dass das super aussieht, beziehungsweise ich finde, dass es super aussieht. Und es war vor allen Dingen auch mal was anderes, was halt das Auge gecasht hat.
Ja. Also ich habe das ja auch schon mehrmals gesagt in früheren Folgen. Ich habe da eine relativ pragmatische Einstellung zu AI. Ich bin der Ansicht, AI geht nicht mehr weg. Ja, das heißt, man kann sich jetzt auf die Hinterbeine stellen und rummeckern und Rumpelstilzchen auf den Boden treten. Aber AI wird einfach nicht mehr weggehen. Das wird da bleiben. Und AI hat natürlich den Vorteil für insbesondere solche Gebrauchsgrafiken wie eine Kartenillustration in einem Brettspiel, dass das halt wesentlich günstiger ist. Und deswegen wird das nicht weggehen. Und ich finde, man sollte, also was natürlich auch nicht geht, ist irgendwie, dass man jetzt sagt, wir machen einfach gar keine echten Illustrationen mehr, ja. Sondern man muss, finde ich, und wir auch als Community müssen irgendwie so eine Balance finden, ja, und sagen, ja, es geht halt nicht mehr weg, aber wenn irgendwie der Hintergrund von irgendeiner Charakterillustration irgendwie mit AI generiert ist, ja, der Charakter ist ja immer noch von einem Künstler gemalt, ja, und außerdem muss man auch in meiner Meinung nach in die Richtung dann gehen und die Künstler weiter nach vorne stellen und sagen, hier, guck mal, Andrew Bosley, der die Grafik für Everdell macht zum Beispiel, das ist ja ziemlich einzigartig, ja, und ich gucke mir Spiele, die von Andrew Bosley illustriert sind, auf jeden Fall nochmal zweimal an, ja.
Ja, also ich denke halt auch, dass das Erste und das Wichtigste ist, dass damit offen umgegangen wird von den Verlagen und dass du klar, transparent sehen kannst, was ist jetzt hier von einem Künstler gemacht und was ist AI generiert. Was wir ja in der Vergangenheit auch schon hatten, ist, dass es gar nicht kommuniziert war, dass da AI-Grafiken benutzt worden sind. Das finde ich natürlich einen total miesen Move. Das heißt, das muss hier tatsächlich klar und offen transparent gehalten werden. Und das andere ist halt tatsächlich, ja, du musst die Wertigkeit halt irgendwie aufrechterhalten. Das heißt, bei bestimmten Dingen muss der meiner Meinung nach immer noch der Künstler ran und bei anderen Dingen muss man halt sagen, okay, ja, das ist jetzt nicht so ein wichtiges Element des Spiels, da kann dann auch mal die AI irgendwas generieren.
Und das ist nämlich auch ein Aspekt, der meiner Meinung nach zu kurz kommt, ja. Man kann natürlich AI-Art verurteilen, weil man AI-Art verurteilt. Ich verurteile AI-Art auch im Wesentlichen deswegen, weil es einfach scheiße aussieht. Und weil man ja ganz deutlich sieht, dass es AI-Art ist. Und die erzählen ja die ganze Zeit, also ich meine, ich bin ja aus der IT-Branche, und die erzählen einem die ganze Zeit ja, warte mal noch sechs Monate, ja. Dann fragt man sich, habt ihr irgendwie eine wesentliche Entwicklung gesehen in den letzten 6 Monaten in diesem Bereich? Oder sieht die AI-Art, die wir aktuell haben, immer noch genauso beschissen aus wie die vor 6 Monaten? Das ist so eine asymptotische Entwicklung, ja.
Ja. Was ich ganz kritisch finde und wo man halt jetzt echt ein Auge drauf halten muss, ist halt, wenn solche Versuche gestartet werden wie, ich lasse mein Coverbild vom Künstler malen und vielleicht noch 3 Charaktere und dann stopfe ich das in die AI und sage so, und jetzt mach mal was Passendes dazu, weil das finde ich dann wieder nicht okay, es sei denn, der Künstler hat explizit sein kannst du machen dazu gegeben, was der glaube ich nicht tun wird, weil das bedeutet, dass die AI mit seiner Kunst trainiert wird und ihn noch überflüssiger womöglich macht.
Und das ist der andere Aspekt. Es kommt nicht darauf an, dass das Trainieren von AIs mit irgendwelchen Daten zu verbieten oder sowas, sondern es kommt darauf an, dass die Leute, die die Daten zur Verfügung stellen, ordentlich bezahlt werden.
Ja. Dass eben auch der Künstler, der das den Prototypen quasi genau. gemacht hat, das Original gemalt hat, dass der dann auch entsprechend entlohnt wird dafür.
Erstens, dass der eine Kontrolle darüber hat, weil das ist nämlich auch so Wild West gerade, ja. Ich meine, Meta geht in den nächsten Starbucks und lädt sich mal schnell irgendwie ein gebündeltes Archiv von allen Büchern der Welt runter und tut das in ihre AI füttern. Und das war jetzt kein Scherz, das ist wirklich passiert.
Ja, das ist ein echter Case.
Und Michael, zwar im Starbucks.
Michael weiß sowas ja, weil er für seinen zweiten Podcast, die Open Source Couch, solche Informationen immer sammelt.
Ja, könnt ihr mal googeln, Meta, Starbucks und Books AI Training oder sowas. Dann werdet ihr da dieses Ding finden, diese Story. Und das muss halt gestoppt werden, ja. Die Leute müssen klar zustimmen oder ablehnen können, dass bestimmte Sachen für AI-Training benutzt werden oder nicht.
Und die müssen dafür auch entlohnt werden.
Und das Zweite ist, wenn es benutzt wird, dann müssen sie dafür entlohnt werden. Und zwar so, dass das alles Sinn macht. Ja. So, dass das irgendwie für alle Beteiligten einen Sinn macht.
Ja, und das wird natürlich jetzt erstmal schwierig werden, da Hausnummern zu finden, weil wenn du jetzt so eine Grafik hast, die ein Künstler hergestellt hat und damit die AI fütterst, was ist die jetzt wert? Ne? Das ist natürlich auch so eine Fragestellung, die dann erstmal geklärt werden muss. Aber genau damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen und nicht damit, dass AI ja ganz böse ist und deswegen nicht benutzt werden sollte.
Ja, es gibt ja, und dafür sind AI-Modelle für Bildgenerierung zum Beispiel viel zu günstig, weil die halt diesen gesamten Bereich einfach nicht bezahlen. Ja, die sagen, die haben halt diesen ganzen Kram gelernt, ja, und das haben sie quasi für umsonst gemacht, weil sie einfach die Sachen genommen haben sich. Und deswegen können die halt auch diese Bildgenerierung so günstig anbieten für ein paar Cent. Und das ist ein weiteres Ergebnis davon ist halt dann auch, dass wir die ganze Zeit mit irgendwelchen Fake-Bildern und Fake-Videos überschwemmt werden. Ja, es gab mal so eine, ich schweife ein bisschen ab, aber ich muss das noch erzählen. Es gab von Chris Brown ist der andere, das ist der Typ,
ich kann nicht helfen, ich weiß nicht, welche Geschichte du erzählen willst.
Es war ein afroamerikanischer Comedian, den kennt man auch, der hat den Apostel bei Dogma gespielt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ja, egal, auf jeden Fall, der hat eine Stand-Up-Nummer gehabt und in dieser Stand-Up-Nummer hat er gesagt, er wäre dafür, dass in Amerika einfach die Munition für Waffen einfach unglaublich viel Geld kostet. Ja, also eine Kugel $5,000. Dann würden sich irgendwelche Typen dreimal überlegen, ob sie irgendwie durch die Gegend ballern. Ja? Und dann könnte man das Problem so lösen. Ja? Gut, ist jetzt ein Comedy-Beitrag, logischerweise, ja. Aber so ungefähr muss ich das vorstellen. Also die Sachen sind einfach zu günstig. Und das liegt einfach daran, dass die Leute, die diese Modelle herstellen, einfach nichts dafür zahlen, damit sie die Trainingsdaten, also die zahlen nichts für die Trainingsdaten, weil sie sich einfach nehmen. Und das geht einfach nicht.
Meinst du vielleicht Chris Rock?
Chris Rock, genau. Chris Rock, richtig. Und Bernie Sanders hat zum Beispiel auch ein Statement dazu gesagt, hat gesagt, diese AI-Modelle, die fußen auf dem Wissen der Menschheit. Ja. Ja. Und die fußen auf unser aller kulturellen Errungenschaft, die wir alle gemacht haben und unsere Vorfahren logischerweise. Deswegen kann es eigentlich nicht sein, dass diese AI-Modelle irgendwelchen einzelnen Firmen gehören, sondern die müssen eigentlich vergesellschaftet werden.
Ja, die müssen uns angehören.
Ja. Und das, also kann man natürlich die eine oder die andere Richtung gehen, sagen, pass mal auf, entweder ihr bezahlt die Leute, von denen die Trainingsdaten geht, richtig und ihr achtet die Lizenzen. Oder auf der anderen Seite, wir machen das ja und schippen da alles rein. Aber dann gehört das allen und auch die Generierung gehört dann allen quasi. Ja,
das heißt, dann muss halt keiner mehr für irgendwas Erzeugtes bezahlen, was ja auch wieder schwierig wird, weil das verbraucht halt ja immer noch CPUs und Strom.
Ja, und vor allem gibt es kein Businessmodell. Aber das Businessmodell fußt halt darauf, dass man Sachen geklaut hat.
Ja.
Also, ja. Also alles ein schwieriges Thema und ich glaube, wir sind da bei der Stelle sind wir, glaube ich, nicht an der Asymptote angekommen. Ich glaube, die Geschichte mit der legalen Bewertung von AI-Modellen, das wird noch sehr, sehr spannend werden, sage ich mal. Naja.
Ja, so, dann kommen wir mal wieder zurück.
Richtig, genau, kommen wir wieder zurück. Die Zombieside, Dead Man Tales, kommt auf Deutsch bei Asmodee. Es gibt noch keinen Zeitplan, aber sie haben angekündigt, dass es auf Deutsch kommen wird. Ins Retail.
Ja, genau.
Relativ kurze Geschichte. Ja, Frosted Games hat ein paar Personalzugänge neue. Und zwar der Michael Krenzle ist jetzt bei Frosted Games. Der war ja früher mal bei Pegasus, da habe ich ihn auch zum ersten Mal kennengelernt und habe mit dem ein paar Projekte gemacht zusammen. Und wir sehen uns auch öfters mal auf diesen ganzen Branchen-Events und so, logischerweise, und quatschen so ein bisschen. Und der ist jetzt der Marketingchef bei Frosted Games und er war vorher bei Heidelbeer. Also er ist von Pegasus zu Heidelbeer und jetzt bei Frosted Games. Finde ich sowieso total lustig, weil Frosted Games ist ja die Firma der Verlag von Benjamin Schönheiter, der ja auch bei Pegasus war vorher.
Ja, wir wünschen jedenfalls viel Erfolg beim neuen Verlag.
Genau. Okay, dann gibt es eine Neuankündigung von dem Autor von Saltfjord und von Revive, Christian Amundsen-Ostby. Der bringt wahrscheinlich im November ein neues Spiel Timespan raus. November war die offizielle Zeitangabe. Ich gehe mal davon aus, die werden nicht den November da das Ding nehmen und dann die Spiel verpassen. Das wird wahrscheinlich bei der Spiel verfügbar sein. Ja, Timespan, da sind wir da müssen wir eine Zivilisation leiten von der Steinzeit bis in die Moderne.
Ja, es hat also nichts zu tun mit Wingspan und Finspan und Würmspan, sondern es ist eine andere Richtung.
Ich habe das Jutta erzählt und dann sagte sie, ach guck, ein neues Span-Spiel, Timespan jetzt. Tja, ist euch leider einer zuvor gekommen, Stonemaier Games.
Ja.
Ja. Wäre eigentlich eine coole Idee gewesen, Timespan.
Mhm.
Das könnte ich mir echt gut vorstellen. So eine Mischung aus, wie heißt das Spiel mit den Zeitkarten, wo auf der Rückseite auch mal die Story steht?
Tracking?
Genau.
Time Travel oder irgendwie sowas?
Ja, ich komm nicht auf den Namen. Also das gemischt mit dem Span-Mechanismus wäre schon spannend, ja. Gut, jetzt kommt es von Christian Amundsen-Ostby. Das Ganze kommt, wie gesagt, im Herbst und ist für 1-5 Spieler. Und das Besondere daran ist auch, dass das ein 4X-Spiel ist, das in 90 Minuten zu spielen ist und ist ab 12 Jahre.
Tracking, Reise durch die Zeit.
Reise durch die Zeit, genau. Einer unserer Geheimtipps von der Spiel 2022, 23.
Keine Ahnung, ist schon wieder was länger her.
Egal. Ja, andere Event-Nachricht, die UK Games Expo ist zu Ende gegangen mit einem Besucherrekord von 51.000 Besuchern. Ich finde es übrigens sehr schön, dass die geben tatsächlich die Anzahl der Badge-Holder an, also die Leute, die Eintrittskarten gekauft haben, und sie geben an, wie viele Leute tatsächlich drin waren. Also wenn ein Badge-Holder zweimal kommt, also am ersten und am zweiten Tag, dann wird er halt doppelt gezählt. Und die haben angegeben, dass es 51.000 verkaufte Tickets gibt. Mhm. Und ich glaube, irgendwas um die 80.000 Besucher. Also die sind
Sind halt irgendwie 30.000 zweimal gekommen.
Genau. Und das ist eigentlich ziemlich spannend, weil das machen eigentlich gar keine Messen. Ja? Die meisten Messen, wenn ihr irgendwelche Zahlen von irgendwelchen Messen seht, dann sind das in ganz oft, also nicht in allen Fällen, aber in ganz vielen Fällen, ist das die Anzahl der, wie viele Leute sind durch die Ticketkontrolle gegangen? Und wenn halt einer ein Ticket hat für 2 Tage, dann wird er halt zweimal gezählt. Ja, also auf jeden Fall 51.000 verkaufte Tickets, 64% Increase.
Wachstum.
Wachstum, sorry. Ich bin voll im Englischen hier drin. Das ist, weil ich den ganzen Tag nur Englisch labere. Also 64% Wachstum in 3 Jahren. Und das Ganze entwickelt sich jetzt ganz stark in die Richtung vom GenCon. Der GenCon hat etwas mehr als 70.000 Besucher. Und die UKGE ist tatsächlich flächenmäßig schon größer als der GenCon.
Ja, auf jeden Fall überlegt Michael jetzt ganz scharf, ob wir nicht da nächstes Jahr hin müssen.
Ja, ich habe schon nach Hotels gesucht. Das Schöne ist ja, die UKGE findet direkt am Birmingham Flughafen statt, quasi im Nebengebäude.
Ja, da kann man quasi hinfliegen, reinfallen und wieder zurückfahren.
Ja, wobei das natürlich auch wieder traurig wäre, wenn man schon in Birmingham ist, dass man da nicht irgendwie nochmal auch ein bisschen Sightseeing macht und ein bisschen Brass Birmingham spielt.
Das müssen wir dann halt nochmal genauer auschecken, wie die Zeitplanung von uns dann ist, ob wir da noch ein paar Tage dranhängen oder so.
Ja, das sehen wir dann noch. Auf der UKGE wurden dann auch die UK Games Expo Awards vergeben. Das ist ein sehr kurioser Award, denn der hat mehr Kategorien als Aussteller quasi.
Ja, also auf jeden Fall deutlich mehr als Spiel des Jahres.
Genau, also das Ganze zerfällt in einen People's Choice Award und in einen Judge Choice Award. Der People's Choice Award hat tatsächlich nur 4 Preise, nämlich Family, General Strategy, also quasi Kennerspiel, Expertenspiel und Familienspiel. Mhm. Und dann gibt es noch einen für Rollenspiele. Der Judge's Award, der von der Jury vergeben wird, der hat irgendwie endlos viele Kategorien, wie sowas wie zum Beispiel Bestes American Style Board Game.
Ja, bestes abstraktes Spiel, der beste Zugang.
Bestes Würfelspiel.
Ja,
also da gibt's
bestes Kartenspiel strategisch, bestes Kartenspiel allgemein.
Beste Miniaturenregeln.
Ja,
also wirklich tonnenweise. Egal, also bei dem Choice Award haben gewonnen bei dem Familienspiel Award Disney Valanius Treacherous Tides. einen Ableger von Disney Villainous. Beim General Award, also das Spiel des Jahres sozusagen an der Stelle, ist Battle of Hoth. Und beim Strategiespiel Award hat Lucia gewonnen. Das Ganze finde ich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil sowohl der Family als auch der General Award sind halt an Spiele gegangen, die nur Adaptionen sind von Spielen, die es schon gab. Also Battle of Hoth ist ja kein neues Spiel. Das ist ja nur ein Ableger von einem schon Spiel, das es schon seit Jahrzehnten gibt.
Ja, und was mich so ein bisschen wundert, ist, dass also jetzt zum Beispiel gerade Battle of Hoth für den Jahrgang jetzt nominiert ist. War der nicht eigentlich vor zwei, also war der nicht eigentlich 24?
Keine Ahnung. Kann schon sein, weiß ich jetzt nicht genau. Müsste ich nachgucken.
Also ich hätte das jetzt dem Jahrgang davor zugeordnet, aber das weiß ich jetzt nicht, wie die Zeiträume für die UK Expo da definiert sind. Jedenfalls hatte mich das ein bisschen gewundert, dass das genannt worden ist.
Bei den Judges Award, da picken wir jetzt tatsächlich nur ein paar raus. Das beste abstrakte Spiel hat zum Beispiel Ink gewonnen, was bei uns überhaupt nicht gezündet hat.
Ja.
Also das, was ich da vor allen Dingen nicht so schön finde, ist, das Cover von Ink hat so einen echt schönen so einen Farbverlauf, wo man irgendwie so Farben ineinander laufen und sowas. Und das suggeriert ja auch der Titel Ink, ja, dass man irgendwie Farben mischt.
Ja, ich hatte mir tatsächlich im Vorfeld gedacht, dass du vielleicht so Karten mit Folienfarben hast, die du dann zusammenmischst in irgendeiner Form oder so. Aber das Spiel geht ja in eine völlig andere Richtung.
Ja, und im Spiel geht es darum, die Farben möglichst auseinanderzuhalten.
Ja, genau.
Ja, und das ist wirklich tatsächlich abstrakt, das hat mit Ink überhaupt nichts zu tun. Bestes Kartenspiel hat Duell um Cardia gewonnen, bestes Strategiekartenspiel Pondscape, bestes Strategiespiel Epochs, Course of Cultures von Ice Makes Limited. Das ist der Verlag, der auch die ganzen Age of Spiele rausgebracht hat.
Mhm.
Splendor Kids hat den Best Children's Game Award gewonnen. Das ist auch ein sehr schönes Spiel. Das ist das, was wir als Rausschmeißer gespielt haben bei der letzten Spiel. Das beste Family-Spiel hat Sunnybell gewonnen.
Ja.
Das finde ich sehr bemerkenswert, weil da bin ich auch mal gespannt, wie das so in Deutschland einschlägt. Denn das ist ein echt schönes Spiel. Also wenn ihr da Lust drauf habt, mal ein richtig schönes Familienspiel zu spielen, das auch ein schönes Thema hat, dann guckt euch doch mal Sunnybell an. Ja, und ansonsten gibt es hier noch jede Menge Rollenspiel-Awards. Ja. Gut, ich würde sagen, das war's für den UK Games Award. Dann gibt es noch eine weitere Event-Nachricht. Wir hatten ja beim letzten Mal drüber gesprochen, dass wir Catan X Linkin Park, dass es das geben wird.
Und wir überhaupt gar keine Infos hatten, was ist das? Weil man hätte in einer Linkin Park Community sein müssen, um nähere Infos kriegen zu können.
Richtig.
Mittlerweile hat das Event stattgefunden und wir wissen, es war wohl tatsächlich ein Linkin Park Konzert und man hat Cantan gespielt.
Richtig, und da gab es jetzt auch ein bisschen Infos zu. Vor Ort war zum Beispiel Joe Hahn, das ist der DJ und Creative Director von Linkin Park. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, ja. Ist der jetzt Bandmitglied oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ja. Naja, auf jeden Fall, Benjamin Teuber war auch da und die haben halt dieses Catan Connect gespielt. Wir haben auch tatsächlich von einem Hörer eine Nachricht bekommen zu diesem Thema. Nämlich vom Mario und der hat uns geschrieben, dass er auf dem Konzert war in Hamburg. Das war nämlich im Umkreis des Konzerts hat das Ganze stattgefunden. Ja. Und er war zwar nicht auf diesem Catan-Event, aber auf dem Konzert gab es für die VIP-Gäste, also für die etwas höheren, da gibt es so Ticketkategorien, da gibt es halt so eine Geschenketüte. Ja?
Ja.
Und in der Geschenketüte war Catan das Kartenspiel drin.
Ja,
das hat er gesehen.
Genau. Und er hat halt so ein bisschen süffisant gefragt, wer will denn bitte schön einen Karton Catan mit auf ein Konzert nehmen?
Ja, und was hat Catan mit Linkin Park zu tun? Aber gut, wenn es den Leuten Spaß macht, ist doch cool.
Vielleicht
ja, nett.
Fühlt sich Linkin Park sehr mit Catan verbunden, weil die das hinter der Bühne häufig spielen, wenn sie auf ihren Auftritt warten
so,
oder
das
so?
Das ist tatsächlich so. Das war ja der Aufhänger,
ja.
Dass die Band das Catan tatsächlich so auf der Tour spielt.
Ja.
Ja. Ja, wo bleibt das Catan Linkin Park Edition? Hm? Garantie dir, da gibt es irgendwelche Business Talks gerade.
Ja, so vielleicht auch mit, ich muss keine Schafe und keine Holzstämme tauschen, oder sondern ich muss ein Konzert ausrichten oder so.
Tausche zwei deutsche Headbanger gegen zwei finnische Headbanger.
Ja gut, aber bevor wir jetzt völlig ins Alberne abdriften, gucken wir uns mal an, was wir rausgefunden haben zu dem Stefan Feld, dem Neuen, den wir ja schon so ein bisschen angeteasert gekriegt haben beim letzten Mal, wo wir aber noch keine genauen Infos haben. Und jetzt hast du was gefunden.
Genau, auf dem Foto, das wir beim letzten Mal hatten oder beim vorletzten Mal, ich weiß nicht mehr genau, da hat man ja Stefan Feld gesehen mit den Packungen, mit der Prototypenverpackung. Und die Prototypenverpackung war schon komplett fertig, außer dem Titel. Und bei dem Titel hat man nur ein M gesehen. Und jetzt
ich glaube ja, dass die den wegretuschiert haben.
Vielleicht haben sie auch wegretuschiert. Jetzt haben sie auf jeden Fall jetzt hat Pegasus die gesamte Verpackung gezeigt, nämlich das Spiel heißt Medico und kommt im Herbst. Und in diesem Spiel sind wir reisende Barbiere, die halt auch Medizin machen. So war das im Mittelalter. Da haben die Barbiere auch Medizindienstleistungen angeboten.
Genau, da bist du halt zum Barbier gegangen, um deinen Zahn ziehen zu lassen.
Aber es gab auch die Medicos. Ja. Das waren dann halt die professionellen Mediziner. Und wir als Barbiere reisen halt durch die mittelalterliche Welt und möchten gerne ein Medico werden und müssen deswegen in unseren Skills aufleveln quasi.
Ah, okay.
Das ist das Konzept des Spiels.
Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Das ist dann wahrscheinlich ein Stefan Feld, den ich mir genauer angucken werde.
Ja, 2 bis 4 Spieler, 60 bis 90 Minuten ab 12 Jahre. Und wie gesagt, im Herbst zum Spiel.
Sehr schön.
Es gibt einen neuen Verlag namens Never Enough Games, was ich übrigens sehr schön das Titel finde. Never Enough Games.
Ich muss ja gestehen, das Cover erinnert mich ein bisschen an hier Spieletastisch.
Ist es auch.
Ja.
Das ist Spieletastisch.
Ah.
Das ist der Verlag Never Enough Games wurde aus Spieletastisch heraus geboren, quasi.
Okay. Dann darf mich das daran erinnern.
Deswegen da erinnert dich dir genau das dran. Und die haben jetzt ihr erstes Spiel angekündigt, was auch im Herbst rauskommen soll. Nicht im Herbst, sondern das wird beim BerlinCon. Genau, beim BerlinCon wird das da sein, am 10. bis 12. Juli. Und da kann man es ausprobieren und auch direkt kaufen. Und zwar ist das Spiel No Risk, No Tower. Es ist ein 2-Spieler-Duell-Kartenspiel. Und da gibt es auch demnächst eine Vorbestellung. Und wie gesagt, auf der BerlinCon wird es das Ganze geben.
Ja, dann gucken wir uns das direkt da mal an.
Ja.
Ist ja nicht mehr lange hin bis zur SpielCon.
Ja.
BerlinCon.
Strohmann Games hat angekündigt, dass es die Winterfall-Edition, Erweiterung für wundersame Wesen auch auf Deutsch geben wird.
Ja.
Das Ganze wird 2027 bei Strohmann erscheinen und die bringen das da raus. Und der Arbeitstitel ist im Moment Winterfall. Ob das jetzt tatsächlich der tatsächliche Titel wird, weiß man noch nicht genau. Aber es wird auf jeden Fall in Deutsch rauskommen bei Strohmann in 2027. Müsst euch also keine Sorgen machen, diese Erweiterung wird es auch in Deutsch geben.
Ja, und ich weiß jetzt wieder, warum wir das Spiel nicht gekauft haben. Wir haben es nämlich heute im Buchladen stehen sehen. 64 € hatten mich ein wenig abgeschreckt. Aber
das war jetzt auch kein überdurchschnittlich teurer Preis.
Nein, ist kein überdurchschnittlich teurer Preis, aber ich weiß noch, dass ich auf der Spiel, als ich das gesehen habe, schon relativ viel in meinem Lootbeutel hatte und da dachte, boah, nee, jetzt nochmal 60 € für ein Spiel ist gerade nicht drin. Und jetzt bin ich kurz vor meinem Geburtstag, jetzt kaufe ich gerade nichts. Jetzt wird alles auf den Wunschzettel gepackt.
Genau. Auf jeden Fall in den Einkaufswagen packe ich aber definitiv das neue Spiel von Arcus Games, nämlich Orbitstar. Arcus Games ist ja der Publisher von Shadow Moon Syndicates und Storm Raiders zum Beispiel. Die machen relativ viel Crowdfunding und die Spiele von denen gibt es nur schwierig über den Retailhandel.
Und wir reden hier natürlich gerade von einem Kickstarter für alle, die sich jetzt schon fragen, wo kriege ich das dann?
Genau, das Ganze kommt im Q3 auf Kickstarter. Es gibt jetzt schon eine Vormerkseite bei Kickstarter, die haben wir euch verlinkt. Wie gesagt, Arcus Games ist ein Verlag, der hat bis jetzt meiner Meinung nach nur gute Spiele abgeliefert und wir haben die Spiele von dem und die sind richtig, richtig cool, aber halt schwer zu kriegen außerhalb des Kickstarters. Das heißt, wenn ihr da Interesse dran habt, dann guckt euch das doch mal an. Das Cover sieht wieder super aus. Das Ganze ist von Bobby Hill. Das ist der Designer und der ist auch verantwortlich für Hadrian's Wall und The Anarchy, also diese Heavy-Duty Roll-and-Rides. Roll-and-Rides für echte Männer und Frauen.
Ich dachte für die Excel-Könige.
Ja, oder das. Also hier wird nicht hier so da werden keine Gefangenen gemacht, sag ich mal, bei Hadrian's Wall und bei The Anarchy. Das Ganze basiert auf einem illustrierten Buch namens Expeditions von Wayne Barlow. Und wir sind in diesem Spiel menschliche Wissenschaftler im Jahr 2358 und wir explorieren eine Welt namens Darwin 4, um da Leben zu finden. Ja.
Und wenn ich das Cover richtig interpretiere, finden wir Leben.
Wahrscheinlich, genau.
Oder zumindest
Im Pressetext heißt es Strange and Wondrous Inhabitants.
Ja, genau, wir finden irgendwas.
Ja. Dann gab es Neues von Wasserkraft bei Feuerlandspiele. Die haben verkündet, dass es im vierten Quartal eine Erweiterung namens das Sammelbecken geben wird. Finde ich auch ein sehr lustiger Titel, Sammelbecken. Denn das Sammelbecken sammelt alle möglichen Mini-Erweiterungen, die in den letzten Jahren so rausgekommen sind und die dann in Deutsch rauskommen. Also bei Cranio Creations, das ist der Originalverlag, da kamen halt neue Pläne raus und diverse andere Sachen, die neue Überseeunternehmen, also jede Menge so neue, so kleinere Sachen, und die sammeln die jetzt alles in einer Kiste quasi. Die heißt das Sammelbecken, und die wird im Q4 auf Deutsch erscheinen.
Und wenn ich das hier richtig sehe, ist da dann eben auch die 5-Spieler-Erweiterung, also die Erweiterung für den 5. Spieler mit dabei, und Colorado genau. Connection, Neil Delta sind hier so aufgeführt.
Genau. Wir haben euch das verlinkt, da könnt ihr nochmal genau nachgucken, welche Erweiterungen da genau drin sind, und könnt schauen, welche ihr vielleicht schon habt, und dann einen Check-off machen und überlegen.
War das eins von den Spielen, die auf unserem Pile of Opportunity liegen?
Ja, und zwar auch alle Erweiterungen sind damit in dem Pile of Opportunity drin.
Ja, schade aber auch. Ja. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus, vielleicht sollten wir es irgendwann mal spielen. Also,
die Leute sagen, also die es gespielt haben, sagen, es wäre ein super Spiel. Pegasus hat den Daggerheart Schnellstarter freigeschaltet. Auf Pegasus Digital könnt ihr jetzt kostenlos den Schnellstarter zu diesem neuen Rollenspielsystem runterladen und auch noch Abenteuer und anderes Material. Also da ist schon genug Material, dass ihr jetzt da kostenlos runterladen könnt in Deutsch. Damit könnt ihr schon jede Menge Spieleabende veranstalten. Ja, also es ist richtig viel. Die machen da wirklich richtig coole Sachen. Und das bekommt ihr alles über Pegasus Digital. Könnt ihr euch dann da besorgen als PDF. Die gedruckte Version kommt am 6. Juli raus, und zwar als Basisset oder als Deluxe-Ausgabe. Das Basisset ist das, was wir auch haben in Englisch. Also wir haben die englische Version davon. Mhm. Das ist das mit dem Hardcover-Buch und den Karten. Und es gibt noch eine Deluxe-Ausgabe, da sind noch Würfel dabei und noch eine Game-Mat oder so.
Ja, also das Basisset kostet jedenfalls roundabout 50 Euro und die Deluxe-Ausgabe ist mit 125 Euro hier angegeben.
Genau. Und am 7. Juli wird es auch eine Release-Party im Funtainment in Berlin geben, und da sind auch die zwei Designer dabei.
Da sind wir noch nicht da wegen BerlinCon. Nee, der BerlinCon ist die Woche drauf erst.
Nee, da sind wir noch nicht da.
Schade.
Nein. Eine Neuankündigung von Modifius ist erwähnenswert, nämlich Reader's Digested. Finde ich auch ein sehr schöner Titel. Reader's Digest muss man ein bisschen erklären. Reader's Digest ist ja so eine Buchserie in den 80ern. 90ern, die quasi die Idee hatte, das war so ein Abo-Club, da konnte man jeden Monat so ein Hardcover-Buch geschickt bekommen. Mhm. Und in diesem Hardcover-Buch waren 5 andere Bücher drin. Mhm. Und zwar so aktuelle Literatur, also aktuelle Romane zum Beispiel. Und die wurden halt immer zusammengefasst. Also deswegen heißt es auch Reader's Digest. Das war eigentlich eine ganz schön kranke Sache, ja, weil du hast keine Lust gehabt, irgendwie den neuesten Umberto Eco zu lesen. Deswegen gab es dann in Reader's Digest eine 50 Seiten Zusammenfassung davon, ja, zum Beispiel.
Damit du mitreden kannst.
Damit du mitreden kannst. Das ist schon echt. Und damit waren die super erfolgreich. Ja, die haben richtig viele Mitglieder gehabt, die das dann so im Abo gekauft haben. Total krass.
Ja, also es ist ein reiner Knizia, und es hat irgendwas mit Terry Pratchett's Discworld zu tun.
Ja, Achtung, jetzt komme ich wieder zurück von Reader's Digest. Dieses Spiel heißt halt Reader's Digested, und Digested heißt im Deutschen verdaut.
Ja.
Er hört sich aber so ähnlich an wie Digest. Ja, was Zusammenfassung heißt oder Kurzfassung. Ja? Das heißt, es werden hier Leser verdaut.
Oje.
Ja. Das Ganze ist ein Spiel von, wie gesagt, das von Rainer Knizia, und ist eine neue Version von Blue Moon City, die aber im Scheibenweltuniversum spielt. Also das Spiel spielt im Scheibenweltuniversum. Mhm. Blue Moon City ist ein Spiel, was schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Das ist wiederum eine Auskopplung von einem 2-Spieler kleineren Spiel, das hieß einfach nur Blue Moon. Und da konnte man so mit Duellen antreten, mit so verschiedenen Clans von so Waldelfen-mäßigen Leuten. Und das Blue Moon City kam dann in derselben Welt quasi raus von Rainer Knizia, und das hier ist jetzt eine neue Version davon. Okay. Finde ich echt lustig, weil normalerweise ist es so, dass die Scheibenweltspiele immer als andere thematische Spiele nochmal rauskommen, nicht umgekehrt.
Ja, auf jeden Fall ist es ein 1-4-Spieler-Spiel, soll 45 bis 60 Minuten dauern und ab 14 Jahre sein.
Genau.
Das Cover sieht sehr interessant aus, und Scheibenwelt bin ich ja auch schon immer ganz interessiert. Also werden wir uns das angucken.
Ja. Und da gab es noch eine Ankündigung auf Kickstarter von Teacock Games. Da haben wahrscheinlich viele gejubelt, nämlich es wird Isle of Penguins geben.
Also für alle, die mit den Katzen nichts anfangen konnten, dürfen es jetzt nochmal mit den Pinguinen versuchen.
Genau. Und da habe ich so ein Jauchzen durch Instagram gehört, sozusagen, als ich das gesehen habe. Mhm. Ja, weil viele Leute das richtig cool finden. Die Nicole zum Beispiel auch. Ja,
aber die hat ja schon ihre Katzen.
Ja, das stimmt.
Aber wenn das Spiel cool ist, vielleicht macht das mit dem Pinguin ja, vielleicht haben sie einen neuen Dreh drin und das macht dann besonders Spaß.
Ja. Ich habe gestern irgendwie so eine Story gehört von einem Schüler in England, der bei einem Zoobesuch einen Pinguin eingepackt hat.
Ja, wenn die ihre Pinguine auch einfach frei rumlaufen lassen.
Ich hab, da muss ich jetzt auch nochmal eine Story erzählen.
Du bist ja auch so jemand, der, du würdest den auch einpacken, wenn er dir über den Weg
ja,
käme.
Ja. Ich komme ja aus dem Linux-Umfeld, ja, und das Maskottchen für Linux ist ja ein Pinguin.
Ja.
Und als ich habe ganz früher habe ich mal eine große Konferenz gemacht zu diesem Thema und einige von unseren Partnerfirmen, mit denen hatten wir ein relativ gutes Verhältnis, sind auch mal was trinken gegangen und so. Und eine von den Firmen, die es glaube ich heute nicht mehr gibt, hat als Werbemaßnahme einen Pinguin ins Büro geholt, um da so Werbefotos zu machen. Mhm. Da gab es wohl tatsächlich irgendwie so ein, also da ist so ein Zoo halt vorbeigekommen, der hat das auch irgendwie angeboten und so und hat da den Pinguin halt durchs Büro watscheln lassen und dann haben die da so schöne Fotos gemacht, um dann halt die Firma zu bewerben. Und die haben mir erzählt, dass der Pinguin hätte so viel Dinge fallen lassen. Mhm. Ja, also im Deutsch gesagt, er hat das ganze Büro vollgeschissen, dass sie hinterher einen Reinigungsdienst haben kommen müssen, lassen müssen.
Ja, das hätte ich mir jetzt genauso vorgestellt, weil der Pinguin sich im Büro nicht wohlgefühlt hat und Angst hat und dann hat er halt rumgeschissen.
Ja, kommen wir wieder zurück zu Isle of Penguins. Ja, das kommt am 7. Juli auf Kickstarter.
Okay.
Haben wir euch verlinkt, könnt ihr schon euch vormerken.
Ja, und dann sind wir, glaube ich, am Ende unserer News.
Mann, heute hatten wir aber eine Folge mit echt viel Ausschweifungen.
Ja, du hast ja quasi mit dem Ausschweifen angefangen.
Ich hab mit dem Ausschweifen schon angefangen,
du hattest noch keine News erzählt, da warst du schon, bei den Randstories und den privaten Themen angekommen. Ja.
Aber ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt. Wenn doch, schreibt uns das bitte.
Ja, und ansonsten, wenn ihr es lustig fandet, dürft ihr uns das auch schreiben. Wenn wir irgendwelche wichtigen Themen nicht genannt haben, wo ihr sagt, das müsstet ihr doch in den News erwähnt haben, dürft ihr uns das auch gerne schreiben. Und wir sind natürlich auch total begeistert, wenn wir Lob oder sonstige Rückmeldung bekommen.
Und damit sagen wir, habt ein schönes Wochenende und wir hören uns am Mittwoch wieder.
Ja, spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.